Moin zurück hier bei 90 Plus On Air und wir sind diese Woche wieder dabei nach der Länderspielpause mit einem Special vor BVB gegen FCB, also Dortmund gegen Bayern. Das Spiel, was Fußball Deutschland aktuell bewegt, und mit dabei, das freut uns natürlich sehr, eine große Ehre, Christian Ziege, Europameister von 1996 und auch ehemaliger Bayern-Spieler. Natürlich nochmal schönen guten Mittag und danke, dass es geklappt hat bei Ihnen.
Danke, danke. Ebenso guten Mittag. Guten Tag.
Ja, mit dabei sind natürlich auch noch Marius und Chris. Und der Marius ist jetzt auch wieder kontinuierlich hier dabei. Moin Marius und danke auch an dich, dass es zu dieser frühen Stunde schon geklappt hat.
Servus, ja, kein Problem.
Und natürlich auch alteingesessen mittlerweile schon der Chris. Moin in die Runde.
Servus.
Ich denke, wir starten mal kurz mit etwas Persönlichem, Herr Ziege. Sie sind aktuell Trainer bei Atletico Baleares, dritte Liga in Spanien, aktuell auf Platz 7. Wie gefällt es Ihnen da in Spanien und mit dem Verein?
Mir gefällt es richtig gut. Ist natürlich ein bisschen eine Umstellung gewesen am Anfang. Direkt hin, ohne Sprache, macht das Ganze nicht so einfach, weil natürlich ein bisschen was fehlt am Platz. Aber mittlerweile bin ich ein Jahr da und ja, schwierige Liga, aber macht riesen Spaß.
Wie ist das denn eigentlich? Also Sie sind in Ihrer Karriere ja jetzt als Spieler und Trainer schon wirklich in vielen Ländern unterwegs gewesen. War das auch im Vorfeld so geplant bei Ihnen? Also wollten Sie möglichst viele Eindrücke von Kulturen mitnehmen oder ist das irgendwie mit der Zeit einfach so gekommen?
Es hat sich eigentlich ein bisschen so entwickelt. Also es war so, dass ich als Jugendlicher natürlich Bundesliga verfolgt habe, aber auch immer diese Eindrücke vom internationalen Fußball mitbekommen habe, über Sportschau, englischer Fußball, dann natürlich italienischer Fußball mit Lothar Matthäus, mit Andreas Bremer und wer als Rudi Völler und wer als drüben war. Dann irgendwann natürlich auch in der Nationalmannschaft kennengelernt, die Jungs, und mich hat halt einfach beeindruckt, dass man in einem anderen Land Fußball spielt, dass man eine andere Sprache lernt, mit diesen schwierigen Dingen umzugehen und was Neues kennenzulernen. Und das wollte ich unbedingt auch ausprobieren. Das ist mir dann gelungen und mittlerweile macht es halt einfach viel Spaß, immer wieder auch neue Dinge, wie Sie sagen, Kulturen und alles Mögliche kennenzulernen. Neue Sprachen, neue Herangehensweisen und einfach ja nicht dem normalen Trott zu folgen. Aber ich würde mich auch nicht wehren, wenn ich jetzt 10 Jahre München-Trainer wäre. Also das wäre auch okay.
Muss man sich das dann so vorstellen, dass es in jedem Land irgendwie eine ganz, ganz andere Herausforderung ist oder ähnelt sich dann doch irgendwo ein bisschen was?
Nee, also es gibt schon krasse Unterschiede, zum Beispiel was allein das Spiel an sich angeht, was Schiedsrichter angeht, was Theatralik oder nicht Theatralik, Hinterlistigkeit oder nicht Hinterlistigkeit, der Unterschied zwischen England, Spanien und Italien sind frappierend. Dann, was die Zuschauer angeht, wie die reagieren, wie viele Zuschauer ins Stadion kommen oder nicht, was das Leben außenrum angeht, hilfsbereit oder eher nicht, willkommen oder gar nicht. Also, ist echt spannend und mit vielen Herausforderungen zu tun, aber am Ende des Tages muss man sagen, ist es wahrscheinlich wie überall. Man findet immer nette und hilfsbereite Menschen, die einem unter die Arme greifen, und man findet auch eine ganze Menge, ich sage das Wort jetzt nicht, aber andere, und das ist in jedem Land gleich.
Als Spieler sind Sie ja wirklich schon gerade angerissen weit rumgekommen, um nur mal ein paar Stationen zu nennen: FC Bayern, AC Milan, Liverpool, Tottenham, Gladbach. Also da auch viele Titel eingefahren, 2-mal deutscher Meister, UEFA Cup, italienischer Meister, FA Cup aus England. EM-Titel 1996 gerade schon in der Einführung benannt. Ist eine ziemlich beeindruckende Karriere, wenn man sich das mal so anschaut. Ist wahrscheinlich dann auch wirklich schwer, daraus das Highlight oder Highlights rauszuziehen. Aber wenn Sie jetzt ganz ehrlich sein würden, was war so die stärkste und prägsamste Zeit, die Sie als Spieler vielleicht erlebt haben?
Nee, kann ich nicht. Also ich meine, am prägendsten, was Erfolge angeht, ist ganz klar, ist Europameisterschaft 96 und Finale 2002 in Japan und Korea, weil es einfach das Maximum im Fußball ist. Ansonsten muss ich sagen, man lernt so viel und es hat so viel Spaß gemacht überall. Natürlich, wenn man nicht spielt, macht es weniger Spaß, erstmal, weil man nicht auf dem Platz ist, aber trotzdem nimmt man halt einfach eine Menge mit. Dann wird man nicht vergessen, dass man bei Bayern München groß geworden ist und dass man da 7 Jahre gespielt hat. Man wird nicht vergessen, dass man nach Gladbach kommt und natürlich total skeptisch gesehen wird, weil man Ex-Bayern-Spieler ist und jetzt nach Gladbach kommt und 80% der Leute wollen einen nicht und man geht aber weg und die Leute waren zufrieden mit dem, was man gegeben hat. Also diese Herausforderung überall und alles, was man mitbekommt, da gibt es jetzt für mich nichts Spezielles, weil es einfach speziell ist, auch in den verschiedenen Ländern was zu gewinnen, erfolgreich zu sein, sich durchsetzen zu wollen, zu können. Das prägt einen an sich die ganze Zeit. Und es hat überall Spaß gemacht, man hat überall Freunde gefunden und ja, deswegen nochmal, also herausragend sicherlich die Erfolge in der Nationalmannschaft.
Welche Phase, wenn man jetzt so eine Überleitung zum Job als Trainer findet, also es war ja für Sie dann wahrscheinlich direkt klar, dass man dem Fußball auf jeden Fall verbunden bleibt. Als Spieler, die prägsamste Phase unter welchem Trainer, wo Sie auch sagen heute, das hat mich mitgenommen und das versuche ich meinen Spieler auch zu vermitteln. Welcher Trainer war das?
Auch da, meine Meinung ist, du musst so als Trainer, du musst deinen Weg finden und du musst deine Art finden, weil alles, wenn du anfängst, irgendjemanden zu kopieren oder irgendwas hinterher zu laufen, du musst deine eigene Überzeugung haben von dem, wie du Fußball spielen willst, wie du es angehst, wie du es umsetzt und vor allem, wie du mit den Spielern umgehst, wie du deine Spieler führst. Weil wenn du jemanden kopieren möchtest, wirst du ganz schnell keine Möglichkeit haben, dass sie dich ernst nehmen, weil das merken Spieler sofort. Und ich glaube, da gibt es auch dann nicht Weg A, B oder C, da gibt es wie so oft die verschiedensten Wege im Fußball, um erfolgreich zu sein. Und da ist es wichtig, dass man seinen eigenen Weg findet, aber natürlich gespickt mit Ideen, was Training angeht, mit Herangehensweisen bei Sitzungen, mit Argumenten, die dir Trainer gegeben haben auf deinem Weg, die du einfach mitnimmst und sagst, da hat er verdammt recht gehabt, die einfach haften bleiben. Und das alles mitgenommen ergibt dann einen großen Schatz an Trainingsideen und an Wegen, wie man es machen kann, aber nochmal, am Ende muss man seinen eigenen Weg gehen.
Ich muss mich nicht jede Woche selbst im Fernsehen sehen oder in den Medien meinen Senf dazugeben. In erster Linie bin ich Trainer und forme Mannschaften gerne auf dem Trainingsplatz. Das ist das, was mich glücklich macht. Die Voraussetzungen hier sind dafür hervorragend. Kommt Ihnen das bekannt vor?
Ja. natürlich habe ich auch das Ziel, oder wäre es für mich eine super Sache, wenn ich in den Genuss kommen könnte, irgendwann in der Bundesliga zu trainieren, eine gute Mannschaft, oder in der Champions League eine Mannschaft zu trainieren, oder wie auch immer. Nur, wenn man allein die Anzahl der Trainer anschaut, die unterwegs sind, wenn irgendwo ein Job zu vergeben ist, dann, ich sag mal, so ein bisschen das typische Karussell sich dreht und immer wieder dieselben Leute aus dem Hut gezaubert werden, außer ein paar Ausnahmen jetzt, wo man einfach mal, ich nenne es jetzt mal so, Eier in der Hose hat und auch mal gute Trainer auf den Stuhl hieß, wie vor ein paar Jahren Thomas Tuchel oder vor ein paar mehr Jahren ein Kloppo oder wie jetzt Julian Nagelsmann. Da kann man wahrscheinlich noch ein paar mehr aufzählen, aber es gibt nun mal eine Menge Trainer, die den Job haben wollen und Jobs werden dann besetzt am Ende des Tages aufgrund von, keine Ahnung, viel immer mit, der kennt den und der kennt den nicht und da hat er mal da was gemacht oder nicht. Also die verschiedenste Argumentation, von dem her, ich habe, wie Sie vorhin schon gesagt haben, ich habe mich entschlossen, ich würde gerne im Fußball bleiben, weil mir dieser Sport am meisten gegeben hat in mein ganzes Leben und ich würde gerne was zurückgeben und mir macht es einfach Spaß, auf dem Platz zu stehen und zu versuchen, Dinge zu entwickeln und eine Mannschaft und Spieler nach vorne zu bringen. Das ist das, wo ich einfach glücklich bin. Und ich bin hier in Spanien in der dritten Liga, dass das in Deutschland nicht besonders interessant ist. Ist hier umgekehrt auch nicht. Also hier aus der dritten Liga oder Spanien kennt auch keiner eine Mannschaft aus der dritten Liga in Deutschland. Ganz normal, da werden die ersten Ligen betrachtet und fertig. Aber ich habe hier professionelle Bedingungen. Ich gehe jeden Tag auf den Platz. Ich habe jedes Wochenende ein Ligaspiel und Tempo und Punkte, um darum eventuell es zu schaffen, in die nächste Liga aufzusteigen. Und das ist eine große Herausforderung und das macht halt einfach Spaß. Und ja, dann ist man nicht immer im Fernsehen. Da muss aber auch nicht sein, weil ich Spaß an meinem Job habe und nicht wie viele andere ständig mein Senf zu irgendwas dazugeben muss, damit mein Ego damit besänftigt habe und vielleicht noch auch andere Dinge.
Das ist auf jeden Fall die Hauptsache, Spaß am Beruf. Wie viel Spaß haben Sie denn daran, jetzt aus Spanien trotzdem die Geschehnisse in der Bundesliga zu verfolgen?
Unglaublich viel. Also mir macht es zum Leidwesen meiner Familie, vor allen Dingen zum Leidwesen meiner Frau, nur sie hat sich Gott sei Dank in den letzten 20 Jahren komplett angepasst und sitzt meistens neben mir. Und dementsprechend, wenn wir verfolgen können, ich gucke mir jetzt nicht jedes Spiel an, weil es gibt Spiele auch in der Bundesliga, auch die interessieren mich dann weniger, aber an sich, wenn ich kann, samstags sowieso, wenn ich jetzt nicht gerade auf einer Auswärtsfahrt bin, ansonsten auch englischen Fußball, auch spanischen Fußball logischerweise sehr naheliegend, aber natürlich verfolge das, was in der Bundesliga, in der zweiten Liga, in der dritten Liga, auch in der Regionalliga abgeht, weil es einfach auch viele Verbindungen zu den unterschiedlichen Vereinen gibt. Sei es, dass man mit dem Trainer zusammen Fußballlehrer gemacht hat, sei es, dass man dass ein Co-Trainer von mir jetzt als Trainer ist, sei es, dass Spieler, mit denen man zusammengearbeitet hat, in anderen Vereinen unterwegs sind, wo man einfach immer wieder nachschaut, wie geht denen, spielen sie und sich dann für sie mitfreut, wenn sie erfolgreich sind.
Ja, wie ist denn dann, also auf jeden Fall wird dann bestimmt interessant sein, das Spiel Dortmund gegen Bayern, die zwei besten Mannschaften aus Deutschland und auch Top 10 in Europa. Wenn Sie jetzt mal vergleichen, die Bayern, also Ihr Ex-Club, für den Sie wirklich 185 Spiele gemacht haben, 37 Tore geschossen zwischen 1991 und 1997. Was würden Sie sagen, die Entwicklung unter Bayern im Vergleich zwischen Pep und Ancelotti, was kann man da herausheben?
Erst einmal, dass der Faktor Zeit einfach eine Rolle spielt, weil es eine Veränderung gibt. Also ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, was beide erreicht haben. Also ich glaube, Carlos Ancelotti hat einiges erreicht mit Mailand, Madrid. Wo war er noch? Bei Paris, glaube ich. Also einiges in verschiedenen Ländern noch eingesackt. Und sind aber natürlich unterschiedlich, glaube ich, von der Herangehensweise. Schon vom Typen her unterschiedlich, wie man auch lesen kann. Ancelotti eher so die Vaterfigur und Guardiola so ein richtig besessener, fanatischer Trainer, der zu 100% alles am Platz korrekt haben möchte, so wie seine Idee ist. Und ich denke, das ist einfach auch am Anfang, und das sieht man auch bei Manchester City, das ist am Anfang nicht immer alles gleich so funktioniert, weil es einfach einen Moment dauert, bis die Spieler das verinnerlichen, was der neue Trainer will. Nichtsdestotrotz denke ich, das haben Sie ja gerade gesagt, ist Bayern München und bleibt Bayern München mit das Maß aller Dinge. Und Dortmund zeigt in den letzten Jahren bis auf das ein Jahr, wie stark sie sind. Und dieses Jahr, muss ich sagen, gefällt mir Dortmund. Die Art, wie sie Fußball spielen, macht einfach Spaß. Auch wenn es nicht immer so hinhaut, wie sie sich vorstellen, aber es macht halt einfach Spaß, die ganzen Jungen da rumrennen zu sehen, gepaart mit Erfahrung. Aber was die da abzocken zum Teil, da macht schon richtig Spaß.
Ist es dann nicht auch, also wenn man das beobachtet, ich gebe Ihnen da völlig recht, dass dann da ein Kader im kompletten Umbruch steht vor der Saison, also Gündogan weg, Mkhitaryan weg, Hummels weg, vor ein paar Jahren brachen dann immer wieder Götze weg, Lewandowski weg und trotzdem schafft es jetzt Tuchel, holt ganz, ganz viele neue Spieler für ungefähr 100 Millionen Euro, baut einen kompletten Kader um und trotzdem weiß jeder direkt nach der Sommerpause, was er zu tun hat. Da muss man ihm doch ganz klar dann auch den Tribut zollen und sagen, das ist Tuchels Verdienst, oder? Und auch natürlich dem Umfeld geschuldet, aber ist ja schon Wahnsinn, weil wenn man sieht, was ein Umbruch bei manch anderen Vereinen auslösen kann und beim BVB nicht, ist das ja dann schon ein Entwicklungsschritt, oder?
Hundertprozentig. Erstmal natürlich die Möglichkeit, dass man natürlich so viel Geld dann in die Hand nehmen kann, aber das haben sie sich ja auch verdient, weil gute Spieler weggegangen sind. Ich finde, es hat sich extrem positiv in Dortmund im Vergleich zu den Jahren, wo ich sie noch so ein bisschen hatte, ist total ruhig geworden. Natürlich mit der Ära Klopp hat sich vieles geändert. Und ich für meinen Teil ziehe absolut den Hut vor Thomas Tuchel, weil nach Klopp zu kommen und das Ganze weiterzuführen und vielleicht noch auf eine andere Stufe zu stellen und das Spiel zu verändern, was er ja getan hat. Und trotzdem Spieler zu verkaufen und trotzdem dabei zu sein, weil wenn sie jetzt am Wochenende gegen Bayern gewinnen, dann sind sie auf 3 Punkte dran. Also die Leute, die da negativ sprechen, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Eben aufgrund dieses riesen Umbruchs und aufgrund der Vielzahl der neuen Spieler, aber auch, dass Marco Reus überhaupt nicht zur Verfügung stand, dass ein Schüler eine Zeit lang nicht zur Verfügung stand, dass Schein lange verletzt war, dass andere Probleme hatten. Also Hut ab und großes Kompliment an Tuchel und natürlich auch an Borussia Dortmund, wie sie es machen.
Gehen wir rein ins Spiel. Es gilt ja auch als Prestigeduell. Im Vorfeld gab es in den letzten Jahren immer wieder viele Sticheleien, auch vor allen Dingen zwischen Rummenigge und Watzke. Wie wichtig ist dieses Spiel denn jetzt immer noch? Also man hört immer so wirklich, jetzt ist das alles eine professionelle Basis. Also ich habe ein Kicker-Interview gelesen, da hat man sich zu Kaffee und Kuchen oder beim Italiener getroffen. Das ist also alles so ein bisschen abgeebbt mit den Sticheleien im Vorfeld. Aber trotzdem, auch wenn man sich mal die Situation in der Liga anschaut, der BVB hinkt dem FC Bayern hinterher und muss aufpassen, dass dann nicht die Vereine um Hoffenheim, Leipzig, Hertha da ihnen den Rang ablaufen. Also ist der BVB da mächtig unter Druck?
Dass es einfach nicht dabei bleiben wird, dass es immer ruhig ist, und es wird auch nie dabei bleiben, dass sie sich gegenseitig angriffen. Aber es gibt natürlich dann, wie jetzt am Wochenende, ein Spiel, wo eventuell eine krasse Entscheidung so oder so natürlich von beiden Lager anders gesehen wird und wo man dann Kopf schüttelt und wo es dann Kommentare gibt. Darauf warten wir dann nur die fleißigen Bienen in den einschlägigen Journalistenkreisen, dass sie dann das nutzen können. Und das gehört auch dazu. Ich glaube aber nicht, natürlich ist das jetzt schwierig. Für Dortmund ist jetzt ein bisschen mehr Druck insofern, sie haben jetzt 6 Punkte Rückstand auf Bayern. Und sie haben natürlich jetzt aber auch die Möglichkeit, das Ganze auf 3 zu reduzieren, wenn sie gewinnen. Wenn sie natürlich verlieren sollten, sind es schon 9. Und dann ist erstmal ein bisschen ein Abstand da. Aber gerade weil sie es eben gesagt haben, Hertha BSC, Leipzig, Hoffenheim, Köln, warten wir mal ab, was mit Gladbach, Schalke, sind also Mannschaften, die immer in der Lage sind, jeden zu schlagen. Und von dem her wird die Liga, glaube ich, Stand jetzt, zumindest in der Saison, interessant bleiben bis zum Schluss. Außer Bayern fängt jetzt dann an, das Rad so zu drehen, dass sie sagen, sie werden so souverän, dass es schwierig wird. Mhm. Im Moment stellt sich mir das nicht so dar, aber warten wir es mal.
Chris, ist es bei dir auch so, dass es in diesem Jahr ein bisschen mehr, ich will nicht sagen Spaß macht, die Bundesliga zu schauen, aber dass es ein bisschen spannender ist?
Nicht nur unbedingt, weil es spannend ist. Ich finde einfach, dass die Bundesliga dieses Jahr ein bisschen insgesamt erfrischender ist, wenn man so Mannschaften wie Hoffenheim, Leipzig, Köln jetzt auch oder die Hertha, dass die dabei sind, oben mitspielen. Das ist einfach erfrischend für den deutschen Fußball und es macht es insgesamt einfach viel interessanter und macht auch einfach mehr Spaß. Dass Dortmund für mich immer noch der Nummer 1 Bayernjäger ist, ist wahrscheinlich den meisten auch klar. Und das wird sich auch, jetzt denke ich mal, in den nächsten Jahren auch weiterhin so entwickeln, dass die zwei dann um den Titel kämpfen werden. Auch wenn die anderen Mannschaften natürlich gute Arbeit leisten und vielleicht irgendwann die Lücke etwas kleiner werden lassen können.
Mhm. Hans-Joachim Watzke hat im Kicker-Interview gesagt, Herr Ziege, hier spielen jetzt die mit einigem Abstand größten, wichtigsten und besten deutschen Vereine gegeneinander. Schaut man auf die Tabelle, ist das zwar aktuell nicht so, aber allein vom Umsatzverhältnis, von den Einnahmen, auch von der Strahlkraft in Europa her, also Dortmund ist auf 7 und Bayern auf 2, also bleibt es auch für Sie in der näheren Zukunft so, dass das die zwei Aushängeschilder des deutschen Fußballs sind?
Alleine dass die Aussage, glaube ich, von ein paar Tagen von Cristiano Ronaldo über die Fans von Dortmund zeigt ja, dass sie jetzt schon öfter in der Champions League auch natürlich auch mit ein paar Mal gegen Real Madrid unterwegs waren. Also jetzt schon über eine Zeit lang im internationalen Fußball auch für Vorsorgen und nicht nur in der Bundesliga. Braucht der ein oder andere Verein sicherlich noch einen Moment. Gladbach ist jetzt, glaube ich, zwei, dreimal dabei gewesen, haben natürlich auch das Pech gehabt, dass sie
jedes Mal Hammergruppen bekommen haben. Aber da gibt es jetzt gar keine Frage. Ich finde nur, dass man muss ein bisschen aufpassen, glaube ich, schon auf Leipzig. Weil ich glaube, die gehen gerade ein hohes Tempo. Klar, muss man mal abwarten, ob sie es durchgehen. Aber Fakt ist im Moment, die zwei Vereine in Deutschland sind Bayern und Dortmund.
Mhm. Als Spieler haben Sie es auch so 10-mal, glaube ich, erlebt. BVB gegen Bayern in der Bundesliga. 4 Siege, 3 Niederlagen, 3 Unentschieden und 2 Tore. Welche besondere Erinnerung haben Sie an das Duell?
Also besonders mein erstes Spiel in Dortmund, wo ich zum, ich glaube, den Siegtreffer zum 3-2 gemacht habe, als ich eingewechselt worden bin. Weil es natürlich für einen jungen Kerl mit, glaube 19 Mai, der ein paar Mal reingeworfen ist, natürlich ein Erlebnis in dem Stadion, bei den Zuschauern, das bleibt einfach haften.
Ja, Marius, was sagst du zu diesen Meisterschaftsduellen in dieser Zeit zwischen dem BVB und dem FC Bayern?
Ja, es war halt damals in den 90ern besonders interessant, weil damals die deutsche Nationalmannschaft, so wie ich es in Erinnerung habe, quasi 50-50 aufgesplittet war, gerade auf die beiden Vereine zu der Zeit. Gerade viele Italien-Rückkehrer sind damals vor allem nach Dortmund gegangen, die damals mit Ottmar Hitzfeld eine ziemlich starke Mannschaft aufgebaut haben, sondern auch 2-mal Meister wurden und die Champions League geholt haben. Ich kann mich daran erinnern, dass, ich glaube, das war in der Rückrunde 97, gab es ein ganz wildes 1-1 im Westfalenstadion, als in den ersten 2 Minuten gleich 2 Tore gefallen sind durch Riedl und Rizzitelli und danach diese legendäre Szene war, wo der Andreas Möller Lothar Matthäus durchs Gesicht wich. Also das war damals schon, ich finde, noch eine größere Brisanz, zumindest unter den Mannschaften als heute. Heute ist das, die Brisanz, finde ich, eher auf Funktionärsebene zu finden, als denn so zwischen den Kadern.
Also Herr Ziege, auch für Sie dann dieses Spiel schon immer irgendwie was Besonderes, auch wenn es früher noch nicht so diesen sportlichen Effekt hatte vielleicht?
Auf jeden Fall. Also ich meine, das, was auch gerade gesagt wurde, ist, da ist insgesamt so ein bisschen zu sehen, glaube ich, dass auf Platz, ich sag mal schon fast, sehr freundlich manchmal zugeht. Das gab es zu unserer Zeit, ja, da war schon ein bisschen mehr. Es hat sich einfach ein bisschen geändert. Das hat sich aber insgesamt geändert, weil die Jungs natürlich auch viel mehr aufpassen müssen außerhalb des Platzes, was sie tun und was sie machen, weil sie werden ja verfolgt bis zum geht nicht mehr, können sie nicht mehr bewegen. Das war bei uns natürlich auch ein bisschen alles noch ein bisschen freier und mit mehr Möglichkeiten versehen. Und wir waren sicherlich nicht ganz so, wie soll ich das sagen, nicht ganz so umringt von Ernährungsberatern, Trainern und wie sie alle heute heißen, wer da alles eine Rolle spielt und wurden nicht auf Schritt und Tritt immer verfolgt, sondern hatten auch da noch ein paar Möglichkeiten, nicht das Richtige zu tun, sagen wir mal so. Das ist ja heute viel schwieriger. Und du musst ja auch immer aufpassen, was du sagst. Und es wird ja, ich glaube, dass sie da alle Jurist sind und dementsprechend wird sich auch so auf dem Platz verhalten und es bleibt den Leuten außerhalb vorbehalten, da ein bisschen für Stimmung zu machen. Es hat sie verschoben, aber letztendlich ist ja immer noch so ein bisschen ein Thema. Aber sicherlich anders als zu unserer Zeit.
Abschließend jetzt vielleicht noch von Ihnen, auch wenn es, glaube ich, schwer ist, das vorauszusagen, aber was glauben Sie denn, wie geht das Spiel aus?
Also ich kann mir vorstellen, dass zwei Dinge, und das hört sich dann wahrscheinlich eher langweilig an, aber Bayern München kann das Spiel natürlich nutzen, um mal so ein bisschen so einen Paukenschlag zu nehmen und den ersten so ein bisschen auf Abstand zu halten. Und da ist Bayern München natürlich normalerweise, was die Vergangenheit angeht, immer sehr, sehr gut gewesen, das auszunutzen für sich und in diesen Spielen komplett das abzurufen, was sie brauchen, nämlich den größtmöglichen Abstand. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, Dortmund aus meiner Sicht machen es richtig gut. Und wenn an dem Tag die richtigen Jungs zusammen auf dem Platz stehen und ihren Tag haben, dann wird es richtig schwer. Von dem her, ich tippe auf Bayern freuen ist jetzt falsch ausgedrückt, aber habe trotzdem riesen Respekt davor, dass ich glaube, dass Dortmund es schaffen kann, mit einer geilen Leistung den Abstand zu verkürzen.
Dann bleiben wir auf jeden Fall gespannt, wie das Spiel letztlich ausgehen wird. Hoffen natürlich auch dann bestimmt wie Sie auf ein richtiges Klassenspiel. Das war ja auch nicht ganz immer so in der Vergangenheit, teilweise ein bisschen eintönig. Aber erstmal nochmal vielen Dank, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, um ein bisschen über das Spiel und auch über Ihre Karriere zu reden. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht und dann wünsche ich noch einen schönen Tag.
Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht und ich sage vielen Dank und euch noch eine gute Zeit.
Vom einen zum anderen Gast geht's jetzt hier bei uns, 90 Plus On Air. Wir begrüßen Sascha Baczynski von Sky. Und ja, auch nochmal, das ist jetzt mittlerweile 22 Uhr, also lange Aufnahme an diesem Tag. Doch mal Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und dass es geklappt hat.
Ja, klar, kein Problem, gerne.
Wir sind natürlich immer noch beim Thema Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München und da wollen wir jetzt, also wir haben ja gerade so ein bisschen für euch in die Historie geblickt und da mal ein paar Spiele rausgepickt, die so besonders brisant waren und wie sich das auch von den 1990ern bis heute so entwickelt hat. Da haben wir auch festgestellt, dass nicht mehr so wirklich Brisanz drin ist im Vorfeld. Also die Scharmützel zwischen Watzke und Rummenigge sind nicht mehr so ausgeprägt. Die gehen jetzt auch schon zum Italiener. Sascha, aber auf dem Platz, was sagst du da, geht's da trotzdem heiß her?
Ja, das denke ich schon. Also gerade nochmal zu dem Thema, wir hatten jetzt auch so ein Interview mit Karl-Heinz Rummenigge, da hat er das ja auch nochmal gesagt, es fliegen quasi jetzt Amorpfeile hin und her zwischen beiden Teams, statt Giftpfeile. Also da wirkt es harmonisch, aber ich denke schon, dass das auf dem Spielfeld zur Sache geht. Wir sehen das gerade immer nach den Spielen oder im Hinblick vorher bei den Pressekonferenzen, gerade von den Spielern. Ich finde gerade Thomas Müller, auf Seiten der Bayern merkt man es an, dass der richtig giftig ist, wenn es gegen Dortmund geht. Also das ist schon ein großer Rivale, das ist schon der Gegner, den man auch als Bayern schlagen will. Also das haben die Dortmunder sich in den letzten Jahren verdient. Und ich denke schon, dass wir das auch auf dem Spielfeld sehen werden, diese Brisanz und vor allen Dingen diese Rivalität.
Hoffentlich, da bleibt wirklich nur zu hoffen, dass es kein taktisch hochklassiges 0-0 wird, wie wir es schon ein paar Mal gesehen haben. Gehen wir mal rein in die aktuelle Situation. Also ganz brandheiß sind natürlich die Debatten um Arturo Vidal, der bei Chile nicht spielen sollte, auf Anfrage von Karl-Heinz Rummenigge. Aber der Verband hat das so ein bisschen ignoriert, ihn ins Spiel geschickt bei der WM-Qualifikation. Da musste auch vorzeitig runter. Was sind da die letzten Informationen, die du hast?
Ja, das ist, glaube ich, also für mich jetzt auch der letzte Stand. Also er musste vorzeitig vom Platz. Da war jetzt die Frage, wann kommt er jetzt wieder in Deutschland an? Ist er jetzt schon da? Kann er spielen? Also sieht wohl so aus, als wird es nicht reichen, aber ich denke natürlich, dass das schon noch entsprechend Nachwirkungen haben wird und noch Konsequenzen haben wird, dieser Streiter. Und es wäre sicherlich gerade in so einem Spiel wichtig für die Bayern, so einen Spieler dann mit dabei zu haben. Aber wie gesagt, so wie es jetzt aussieht, Untersuchung Vidal, mein Kenntnisstand, also ich hatte jetzt auch zuletzt dann heute Mittag mal geguckt, noch Untersuchungen und dann erstmal abwarten, aber ich denke wohl, das wird nicht reichen.
Arturo Vidal in der letzten Saison bei Bayern war er so derjenige, der besonders in den wichtigen Spielen, also meiner Meinung nach, da hervorgetreten ist, das Heft des Handelns an sich genommen hat und auch das Team so ein bisschen geführt hat, ja, also wenn es aussah, dass ja. Bayern da so ein bisschen in die Bedrulle kommt. Wie sehr, sagst du, wird Bayern diesen Ausfall treffen?
Ja, ich denke, wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, gerade in diesem Spiel wäre so ein Spieler, der dann auch wirklich das Heft in die Hand nimmt, also so ein Aggressive Leader, wie es ja so schön heißt, wäre da schon sehr, sehr wichtig. Und ja, da müssten dann halt andere in die Bresche springen. Aber klar, das ist ein Spieler, den willst du in so einem Spiel haben, genau wie früher Marc van Bommel zum Beispiel. Den willst du auch immer, so wolltest du auch immer gerade in solchen Spielen haben, weil das sind die Spieler, die mit entscheidenden Fouls, mit sei es vielleicht auch mal hier und da unfaire Aktionen, Grätschen, die eigenen Spieler noch mal so ein bisschen pushen können. Und ich denke, deswegen glaube ich, wenn er ausfällt, ja, das wird die Bayern schon so ein bisschen treffen, ja.
Wenn wir dann mal gucken, welche Alternativen es zu ihm eigentlich im Bayern-Kader gibt, da fallen mir außer Franck Ribéry auf der linken Außenbahn nicht so wirklich viele ein. Dir?
Nee, das stimmt. Also das wäre jetzt natürlich der, auf den man gesetzt hätte. Wir haben ja Renato Sanchez, da hat man irgendwie das Gefühl, ja, der ist noch nicht so weit. Da fehlt es nach wie vor. Der hat natürlich immer noch nicht so die Bindung zu den Bayern und zum Bayern-Spiel bekommen. Kann der Mannschaft natürlich noch nicht das geben, was ich gerade erwähnt habe, was zum Beispiel so ein Vidal der Mannschaft geben kann. Und von daher, schwierig zu sagen, wer da wirklich in die Bresche springen könnte und da irgendwie diese Rolle übernehmen könnte. Ja, müssen wir abwarten.
Renato Sanchez, gutes Stichwort. Das ist ja schon verwunderlich, ne? Bei der Europameisterschaft ist er ja wirklich herausgeragt, da manchmal in manchen Spielen vorweggegangen und hat auch bewiesen, dass er auf diesem Niveau spielen kann und auch zu einer Stammkraft wird und dann sogar noch Europameister wird. Jetzt hätte man ja gedacht, dass die Eingewöhnungszeit beim FC Bayern nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, oder?
Ja, hätte ich persönlich auch gedacht, weil während der Europameisterschaft, da gab es ja viele Glückwünsche schon in Richtung Bayern, als man gesagt hat, okay, den habt ihr euch genau zum richtigen Zeitpunkt geschnappt, dann wäre er wahrscheinlich noch teurer gewesen nach der Europameisterschaft, nach der Leistung, die er da gezeigt hat. Und da hat er doch schon ein paar Probleme gehabt, da die Bindung zu finden, die Bindung zum System zu finden, zur Mannschaft zu finden. Allerdings ist er natürlich jetzt auch ein sehr junger Mann, ist das erste Mal dann jetzt auch im Ausland, eine ganz neue Sprache, das muss man auch alles berücksichtigen. Wir reden ja hier von Spielern, die 19, 20 sind. Klar, die werden jetzt für Unsummen schon hin und her transferiert, aber dann darf man nicht vergessen, wie waren wir jetzt mit, also ich jetzt zum Beispiel mit 19, 20, wie weit war ich da, wie schwierig ist es da, in so eine Mannschaft, die ja eigentlich top funktioniert, reinzukommen. Aber ich glaube, ein bisschen Zeit müsste man ihm noch geben, vielleicht bis zur Winterpause, aber dann muss, klar, dann ist das so ein Spieler, der muss dann auch irgendwann funktionieren, aber ich persönlich hätte auch gedacht, dass es schneller geht.
Viel funktionieren, das ist jetzt vielleicht weit hergegriffen, Bayern steht noch an der Tabellenspitze, aber so wirklich dominant strahlen sie eigentlich nicht aus, wie es unter Pep Guardiola der Fall war. Wie bewertest du diese Entwicklung jetzt im Vergleich zu Ancelotti, also der als Typ gilt, das Ganze mal an der etwas längeren Leine hängen zu lassen? Ist das schon so ein kleiner Qualitätsrückschritt oder ist das eher nur so eine Eingewöhnungszeit?
Ja, weiß ich nicht. Also das ist schon, man hat auch schon den Eindruck, diese lange Leine, dass das vielleicht die Spieler so ein bisschen auch dann mal ausnutzen. Also es ist natürlich jetzt schwierig, da den Blick wirklich in die Mannschaft zu haben. Aber wenn ich mir so die Spiele der Bayern angeguckt habe oder jetzt auch angucke, man hat nie den Eindruck irgendwie, okay, das bringen die jetzt sehr dominant, auch jetzt gerade in der Bundesliga die letzten Spiele gegen Hoffenheim, gegen Köln war es so. Man hat nie den Eindruck, okay, das, oder gegen Frankfurt, das bringen wir jetzt dominant nach Hause, so wie noch letzte Saison. Man hat das Gefühl, okay, da könnte noch ein Gegentor fallen und dann fällt es auch meistens. Also das System, dass man dem Gegner jetzt so ein bisschen mehr den Ball überlässt, weiß ich nicht. Glaube ich, da müssen sich die Spieler nach 3 Jahren Pep Guardiola auch erstmal dran gewöhnen. Aber ich denke schon, gerade weil man dieses System so lange gespielt hat unter Guardiola und natürlich auch schon fast perfektioniert hat, da jetzt wieder ein bisschen davon abzugeben, einen neuen Trainer zu haben, der auch vom Typ anders ist. Ich glaube, da müsste man Carlo Ancelotti oder sollte man ihm dann auch noch Zeit geben. Ich glaube schon, dass das einfach auch eine Eingewöhnungszeit für die Bayern ist.
Zumal Carlo Ancelotti ja auch schon bewiesen hat, dass er es kann und auch ja, ziemlich genau, gut. Ja. Also, wir haben jetzt natürlich die Situation, dass es gegen einen Gegner geht zu Hause, der in der Bundesliga 26 Spiele hintereinander nicht mehr zu Hause verloren hat. Das ist natürlich echt schon ein Clubrekord und ein ordentliches Brett. Ja. Jetzt geht's gegen Bayern. Ich ziehe jetzt als Parallele mal kurz, ist ja das aktuellste Spiel der beiden Mannschaften, den Supercup, auch wenn er noch in der Saisonvorbereitung ist. Da gab's ja auch, was fand ich jetzt richtig, was du angesprochen hast, dass die Bayern da dem BVB eigentlich komplett den Ball gegeben haben und dann über Vidal und so die Zweikämpfe und Konter gespielt haben. Jetzt glaubst du, dass sie da ähnlich, dass das Spiel ähnlich aussehen wird wie im Supercup und die Bayern dann durch Chancenverwertung versuchen werden, das zu gewinnen? Oder wie wird das?
Ja, wie wird das, wenn wir das jetzt schon wissen? Also ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich läuft. Also gerade weil der BVB ja jetzt das System beim BVB immer besser funktioniert. Man sieht es ja wirklich auch, dass Thomas Tuchel dann schon auf den Ballbesitz geht. Vielleicht nicht ganz so extrem jetzt, wie auch Pep Guardiola es gemacht hat. Aber ich könnte mir schon vorstellen, gerade was den Ballbesitz angeht, dass das schon Plus geben könnte für den BVB und die Bayern dann natürlich entsprechend versuchen, dann schnell nach vorne zu kommen, beziehungsweise auch Abwehrschwächen beim BVB auszunutzen. Denn wenn wir eins gesehen haben, jetzt nicht zuletzt auch in Hamburg, trotz des klaren Sieges, dass da Lücken sind, ohne Zweifel. Und ich denke, dass die Bayern die Qualität haben und das auch wissen und das dann ausnutzen wollen. Ich kann mir aber gut vorstellen schon, dass es ähnlich läuft, dass die Bayern vielleicht nicht ganz so viel jetzt wie im Supercup, aber dass die Bayern schon dem BVB so ein bisschen das Spiel überlassen zu Hause und dann versuchen mit ihrer Qualität dann wirklich entsprechend ja dann zu kontern.
Wenn man das sich jetzt so anhört, das war ja vor 3 Jahren oder jetzt vor 2 und 1 Jahr echt undenkbar, dass man sowas in den Mund nimmt beim FC Bayern, den Ball zu überlassen.
Ja,
was ich auch ansprechen muss, glaube ich, im BVB und die Form, auch wenn sie jetzt 5-2, du hast es gerade gesagt, gegen den HSV, das ist ja auch jetzt nicht das 8. Weltwunder, gewonnen haben, hat man gesehen, also meiner Meinung nach war es die schlechteste Dortmunder Mannschaft, die beim HSV je aufgetreten ist. Vorher haben sie immer verloren, jetzt haben sie mal gewonnen. Aber so wirklich davor war es ja auch nicht unbedingt überzeugend. Klar, Umbruch. Aber beide Mannschaften sind ja jetzt nicht so auf ihrem Maximalstandard eigentlich.
Nee, auf keinen Fall. Also wir haben das ja gesehen, das hat ja angefangen, irgendwie so Dortmund, die Dortmunder waren ja eigentlich gut drin und dann kam ja dieses Unentschieden dann auch gegen Real Madrid. Das war noch das Highlight und dann ging es ja quasi, dann hat man gesehen, in Leverkusen,
ja, genau,
war es, glaube ich, das Spiel danach, genau, in Leverkusen, wie man den BVB knacken kann, also wie man die auch richtig ärgern kann, da erinnern wir uns auch noch dran an das Verbalduell, dann auch entsprechend zwischen den Trainern. Ja, dann hat man Hertha gehabt, da hat man nicht gewonnen, dann mal zwischendurch in Lissabon mit einer richtig guten Leistung, dann Ingolstadt 3-3, da lief es nicht so. Und man hat schon das Gefühl, dass es noch nicht so rund läuft. Also das Problem war natürlich auch die vielen Verletzten, die man zwischendurch hatte. Das hat Thomas Tuchel auch immer wieder angesprochen. Er hat die jungen Spieler gerade gehabt, so wie Paslak, die immer spielen musste, also die viel mehr Spiele jetzt schon sehr früh machen mussten, als er eigentlich vorgesehen hätte für sie und die direkt Leistungen bringen mussten, die direkt funktionieren mussten. Auch, ich glaube, Emre Mor hat schon mehr gemacht, als er ihn eigentlich machen lassen wollte bis zu diesem Zeitpunkt der Saison. Ich glaube, das war so ein bisschen das Problem, dass man den Rhythmus nicht bekommen hat, eben aufgrund der verletzten Probleme. Und das ist natürlich jetzt was gegen die Bayern momentan jetzt nicht mehr so der Faktor ist. Viele sind ja jetzt wieder zurückgekommen. Klar, das muss ich jetzt auch erstmal finden, aber die Verletzungssorgen so akut hat Thomas Tuchel jetzt nicht mehr. Und deswegen könnte das vielleicht ein bisschen für den BVB sprechen am Samstag. Aber natürlich schwierig zu sagen, du hast es gerade gesagt, auch beim HSV 5-2. Aber irgendwie war es trotzdem nicht überzeugend. Und der BVB, irgendwie läuft es noch nicht so richtig. Irgendwie hakt es ja noch im Getriebe. Aber ich denke auch gerade mit dem Umbruch, das muss man ja sagen, da muss man dieser jungen Mannschaft einfach noch Zeit geben, wenn man sieht, was für wichtige Faktoren diese Mannschaft einfach verlassen haben, jetzt mit Mkhitaryan, Hummels oder auch Gündogan. Das muss man erstmal kompensieren und ich glaube, dafür macht es der BVB ja relativ gut
Fall. Das wollte ich gerade auch sagen. Dafür hält sich der in An- und Anführungsstrichen Schaden auf jeden Fall in Grenzen.
Ja.
Aber trotzdem, Emre Mor nochmal als Thema. Wir sehen auch, glaube ich, dass er richtig starke Anlagen hat. Ne? Der geht 1 gegen 1, traut sich was zu, hat auch viel Potenzial am Ball, kann da richtig viel. Aber er ist sehr eigensinnig und muss sich noch daran gewöhnen, dass er nicht im Mittelpunkt, glaube ich, steht als Spieler, wie er es vorher gewohnt ist. Ne? Also beim BVB ist es halt nicht so.
Ja, richtig. Also da muss er sich wirklich dran gewöhnen. Also ich muss jetzt lachen, weil Emre Mor ist so ein... Das ist zum Beispiel, ich habe viele Freunde, die BVB-Fan sind. Und es sind eigentlich alle, die über einen Spieler schimpfen oder auch im BVB-Umfeld. Und das ist eben Emre Mor. Ich sage, wenn ich jetzt noch einmal sehe, wie der das 17. Mal da in die 5 Spieler reinmacht, dann gehe ich nach Hause und da gucke ich mir das nicht mehr an. Also dieses Eigensinnige wirklich, das fällt da ja auch jedem auf. Also die meisten sitzen ja auf der Tribüne und sagen, pass den Ball. Und das macht er eben irgendwie noch nicht zum richtigen Zeitpunkt. Also er kann dribbeln, das ist klar, das wissen wir alle, da hat man ihn ja auch geholt. Aber den Ball dann wirklich abgeben im richtigen Moment, da fehlt ihm noch so ein bisschen. Und das treibt den einen oder anderen BVB-Fan, das habe ich schon häufig gesehen jetzt in dieser Saison, doch zu Weißblut. Und gestern gab es eine lustige Szene, wir haben das Training beobachtet. Haben auch 7 gegen 7 gespielt, also schnelles Umschaltspiel auch geübt. Und da hatte Emre Mor dann mal eine Situation, da hat er abgegeben und dann kam von Thomas Tuchel der Hinweis, okay, jetzt hättest du dribbeln können. Jetzt war genau die 1-zu-1 Situation, in solchen Situationen kannst du dribbeln. Also er ist sich dann noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, der ist jetzt auch verunsichert, weil wenn wir das sehen, wenn die Fans das sehen, dann sieht der Trainer das natürlich auch, wenn er da zum 10. Mal in die Abwehrspieler läuft. Ich glaube, da muss er noch... ist ein ganz junger Spieler, der muss er einfach noch die Balance finden. Und ich denke, wenn er sich da an das System noch mehr anpasst, sich da ein bisschen zurücknimmt, da die richtigen Momente findet, ich denke, dann wird das ein ganz, ganz starker Spieler für den BVB.
Was ich aber wirklich bemerkenswert finde beim BVB jetzt seit der Ära Tuchel, wenn man schon überhaupt von der Ära sprechen darf, dass es so wirkt oder so ist, dass egal was passiert, auch so ein wirklicher radikaler Umbruch, und den man auch wirklich durchgezogen hat, ja, nicht so was Halbes Angefangenes, dass trotzdem so schnell nach einer Sommervorbereitung jeder Spieler, wenn er reinkommt, wir haben das, glaube ich, mit Larsen gesehen, der gegen Sporting Lissabon spielen musste,
ja,
und auch dann in der Bundesliga, der kam rein und wusste, was er auf dem Platz zu tun hat. Das finde ich einfach bemerkenswert. Wie schafft Tuchel das? Weißt du da ein bisschen, hast du da ein paar Infos?
Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Und wenn man mit den Spielern spricht, die sagen ja auch, das ist ein Trainer, der macht mich besser, der bringt mich auch weiter nach vorne, gerade was das taktische Verständnis angeht. Und ich glaube schon, dass Thomas Tuchel sich dann auch entsprechend auch die Spieler zu Herzen nimmt, das ganz akribisch wirklich auch Laufwege vorgibt, taktische Vorgaben ganz akribisch vorgibt. Man sieht es jetzt, wir hatten es ja gerade am Beispiel Emre Mor, das braucht hin und wieder ein bisschen länger, je nachdem wie jung die Spieler sind, wie schnell die das verstehen. Aber das ist einfach ein System, was funktioniert, glaube ich. Der Thomas Tuchel hat sich die Spieler geholt, die er für seine Spielweise braucht, und dann ist ihm schon klar, okay, das sind die Stärken, die ich von diesem Spieler oder in diesem Spieler sehe, deswegen habe ich die geholt, die passen in mein System. Und ich glaube, deswegen funktioniert das so gut, weil er in jeder seine Stärken ausspielen kann und auch ausspielen darf. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor, weshalb es jetzt auch so gut läuft in dieser Saison, weshalb der Umbruch auch gut funktioniert, ist Gonzalo Castro, der jetzt wirklich wirkt, als wäre er jetzt angekommen und wirklich so auch das Heft in die Hand nimmt, wo man genau merkt, okay, der muss ein paar Spieler dann auch mittragen, er muss so ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Und da hat man schon wirklich das Gefühl, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, der auch mit dazu beiträgt, dass es jetzt eben auch schon so rumläuft.
Teambuilding und Kaderplanung kann so einfach sein. ja. Jetzt aber nochmal auf das Spiel bezogen. Also BVB, Bayern, das ist, man braucht nicht groß rumreden, auch wenn der BVB ein paar Schäden im Getriebe hat, also noch nicht so rund läuft, wie du sagst, muss man klar sagen, dass das die zwei besten Mannschaften in Deutschland sind und auch in Europa in den Top 10 zu finden sind. Wie groß ist ja da bei dir die Vorfreude?
Ja, groß natürlich. Das ist natürlich ein Spiel, auf das man sich immer freut und auf das wir ja natürlich auch mit einem ganz langen Anlauf quasi hinarbeiten bei Sky. Jetzt auch gerade bei den News. Wir hatten jeden Tag jetzt was zu dem Thema drin. Und wir suchen da natürlich auch Themen. Und das ist einfach das Spiel, was die Leute elektrisiert und was die Leute auch interessiert. Das hat man ja in den vergangenen Jahren auch schon gesehen, was da für Partien rumgekommen sind und passiert sind. Und im Grunde passiert da ja immer was, außer jetzt erinnern wir uns an das letzte Spiel in Dortmund letzte Saison, das 0-0, das war jetzt nicht so spannend. Das war ja die Gelegenheit noch, wo der BVB hätte noch oben angreifen können. Das genau war quasi das Spiel um die Meisterschaft. Wenn man das gewonnen hätte, hätte man wohl noch eine Chance gehabt. Aber davor hatten wir einfach Duelle, die packend waren. Und du hast ja auch gerade gesagt, du hast mal auf einige Partien geschaut. Da ist eigentlich immer was drin. Und das ist eigentlich einfach hohe Qualität, die wir da sehen. Was die Taktik angeht, was die Spieler angeht, was die Intensität angeht. Ich denke, nicht nur als Sportreporter, auch als Fan, nicht nur von diesen beiden Mannschaften, aber ich denke, da freut man sich dann ganz einfach drauf.
Ja, wenn ich noch dran denke, wie Robben da den Elfmeter gegen Weidenfelder verschießt und Lewandowski da mit der Hacke den Ball reinmacht, das sind schon echt Bilder. Und der BVB dann im Meisterkampf auf jeden Fall davonzieht. Was hältst du denn
da? Da hat, glaube ich, Neven Subotic sich keinen großen Gefallen getan. Das
genau.
Auch noch, wie er dann auf einen Robben zugelaufen ist.
Genau. Wahnsinn.
Das hat dann immer jeder vor Augen. Und das ist so ein netter Kerl, Neven Subotic. Aber in dem Moment dachte irgendwie jeder, wow, was ist das denn? Aber ja, das war richtig. Das war schon ein verrücktes Spiel.
Ja, so kann Fußball sein. Was hältst du denn aber von dem Begriff, es als deutsches Klassiko zu bezeichnen?
Ja, weiß ich nicht. Es hat sich jetzt durchgesetzt. Ich bin da eigentlich jetzt nicht so ein Freund von, aber ich habe mich auch schon erwischt, wie ich es jetzt gesagt habe, quasi in der Schalte und es auch aufgegriffen habe. Ja, es setzt sich schon durch. Also es ist ja, wenn du es vergleichst, dann ist es genau das Duell, was man eigentlich hat. Real Madrid, Barcelona, obwohl es da natürlich noch viel länger gewachsen ist, mehr Historie hat. Die beiden Mannschaften sich dann auch deutlich häufiger abgewechselt haben mit den Meisterschaften, obwohl der BVB die Bayern ja schon geärgert hat, aber sind die Bayern doch schon ein bisschen voraus. Aber schon so von dem, wenn man guckt, von den Mannschaften und natürlich auch von den Gehältern, von den Umsätzen, also das sind auch schon die beiden finanzstärksten Mannschaften dann schon, und es war halt immer das Duell jetzt auch in den letzten Jahren, deswegen hat sich dieser Begriff, glaube ich, ganz einfach durchgesetzt. Ich bin jetzt kein großer Freund von, aber wie gesagt, ich erwische mich auch dabei, wie ich es dann doch mal sage, weil es einen daran erinnert, halt an das Duell in Spanien. Aber naja, muss man mitleben.
Aber ich glaube auch ganz ehrlich, also man darf da einfach dann auch nicht so dran gehen und sagen, ah, das ist doch jetzt nur irgendwie auf Bauscherei und nur irgendwie um weiß ich nicht, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wenn man diese Faktoren, glaube ich, die du ansprichst, berücksichtigt, dann sieht man einfach diese Parallelen, ne? Und es ist zwar nicht so hier in Deutschland wie in Spanien, dass es da so eine komplette, ich will ja, Zweiklassengesellschaft aus Real und Barca und vielleicht auch Atletico gibt und dann den Rest. Das ist in Deutschland zwar nicht so, aber das war ja eine Zeit lang schon auch in der Diskussion. Also von daher, ich habe auch so eine gewisse Berechtigung entdeckt an diesem Begriff. So viel dazu. Ja. Was jetzt abschließend glaubst du, ich habe dich das glaube ich schon mal gerade gefragt, aber nochmal so, was glaubst du abschließend könnte es für ein Spiel werden? Und ist sehr schwer zu sagen, aber der Ausgang, was sagt dir dein Gefühl?
Schwierig, ja. Wirklich schwierig. Also Gefühl sagt mir unentschieden. Also ich denke kein torloses, ich denke schon 2-2, das wäre natürlich auch für die neutralen Zuschauer super und für uns natürlich auch toll, wenn wir da Tore hätten. Also ich glaube schon, dass Thomas Tuchel sich da Gedanken macht. Ich glaube, dass er jetzt schon weiß, er hat ja bisher immer die Duelle dann auch mit Pep Guardiola. Ich denke, dass er schon weiß, dass es jetzt ein bisschen anders laufen wird. Dass er das entsprechend jetzt auch in den Trainingseinheiten heute und morgen, das waren ja beides nicht öffentlich, auch für uns nicht öffentlich, dann schon sich einiges einfallen lassen wird. Und glaube ich schon einen Plan hat, die Bayern schlagen zu können. Ich denke, dass der BVB auch jetzt mit dem Personal durchaus in der Lage ist. Und ich glaube, es wird ein recht ausgeglichenes Spiel. Aber was Ballbesitz angeht, was Chancen angeht, was Qualität angeht, gerade weil die Bayern jetzt auch so ein paar Verletzungssorgen noch haben. Ich denke, es wird eine recht ausgeglichene Partie, dann entsprechend auch mit einem ausgeglichenen Ergebnis.
Aber der BVB hat da doch noch ein Wörtchen mitzureden. So lese ich da was raus. Würden uns auf jeden Fall, glaube ich, auch in Sachen Bundesliga-Spannung und Meisterschaftskampf auch einfach freuen, ohne dem FC Bayern da jetzt irgendwas Böses zu wollen. Aber es ist ja nun mal so, dass der BVB dann auf 3 Punkte rankommen könnte und auch so ein bisschen ja eine große Chance hat.
Ja, auf jeden Fall. Entweder sind es dann 3 oder dann 9. Eventuell, oder es bleiben einfach 6, berühmte 6-Punkte-Spiel. aber es wäre natürlich, ist die Frage, ja, für die Liga wäre es, ich meine, wir haben jetzt Leipzig punktgleich mit den Bayern da stehen, ist die Frage, ob die das durchziehen. Wenn man sich die Spiele anguckt, muss man die Befürchtung, wenn man das jetzt so sagen will, muss man das ja fast haben. Also das ist ja qualitativ und fußballerisch ist es ja richtig gut, was Leipzig da macht.
Ja.
Aber die Frage, ob sie das durchhalten können und ob die die ganze Saison so durchhalten können. Aber ich glaube einfach, wir sind zu früh in der Saison. Das ist jetzt Spieltag 11. Selbst wenn es dann 9 sein sollten, je nachdem, vielleicht läuft es dann bei den Bayern nicht. Dortmund kriegt eine Serie, dann ist ja immer noch nichts entschieden. Aber sicherlich, wenn wir jetzt nach Spieltag 11 dann nur 3 Punkte hätten und das bis zur Winterpause schon spannend bleibt, dann sieht es natürlich auch schon ganz anders aus als noch in den letzten Jahren. Also für die Spannung wäre das sicherlich nicht so ganz verkehrt.
Wunderbares Schlusswort. Sascha, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und das sage ich jetzt nochmal gerne. Sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch.
Ja, auf jeden Fall.
Und damit sind wir dann mit unserem Schwerpunktthema am Ende. Jetzt geht's gleich weiter mit der Vorschau auf das internationale Fußballwochenende. Bleibt dran und bis gleich. Puh, jetzt aber ganz schön viel BVB gegen Bayern. Dazu wissen wir jetzt, glaube ich, schon sehr viel oder haben zumindest sehr viel gehört, ob das dann ein Gehalt hatte. Darüber müsst ihr entscheiden. Wir kommen zu unserem allwöchentlichen Vorschau, zu unserer allwöchentlichen Vorschau auf das internationale Fußballwochenende. Und Marius, Chris, ihr habt euch ja jetzt in der ganzen Zeit ein bisschen zurückhalten müssen, habt lange mit den Hufen gescharrt und jetzt könnte er endlich mal wieder hier Gas geben. Leverkusen gegen Red Bull Leipzig, Marius, dein Auftritt, das Spiel, das ja sehr viel verspricht eigentlich. Also Leverkusen gut dabei, jetzt wieder nach Auf und Ab und RB Leipzig, ich glaube dazu muss ich nicht mehr viel sagen, oder?
Ja, Bayer ist wieder auf Schlagdistanz zur Spitze, nachdem man da ja noch so vor einem guten Monat in einer ziemlichen Krise gesteckt hat, hat man dann mit einer guten englischen Woche sich auch wieder positiven Schwung geholt, unter anderem dann in der Champions League bei den Spurs punkten können. Mittlerweile wieder auf Schlagdistanz zu Dortmund. Die 5. sind Leverkusen, ist 8. Also die trennen nur 2 Punkte, trennen die beiden Vereine. Ja, aber es kommt halt auch kein schlechter Gegner. Und der einzige Bundesligist noch ohne Niederlage. Also ewige Bundesligisten. In dieser Saison sind ja 3 Mannschaften noch ungeschlagen. Ja, und Ich bin mal gespannt. Also ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass Leipzig jetzt mal in Leverkusen fällig ist. Also keine Ahnung. Das ist irgendwie so mein Gefühl. Die können irgendwann, müssen die ja mal verlieren. Und ich denke, dass ich bin mir ziemlich sicher, dass das am Wochenende, also am Freitag in Leverkusen passieren wird.
Ganz ehrlich, ich nicht. Also ich verstehe, was du meinst, dass man da immer wieder sagt, jetzt ist Leipzig fällig. Aber jetzt ist Leipzig fällig. Und jetzt müssen sie doch mal verlieren. Das war ja auch gegen Dortmund so. Und Leverkusen ist für mich einfach nicht konstant genug, ja? Also die haben jetzt wieder so einen Aufwind und das erlebt man ja auch in den letzten Jahren. Aber ich glaube tatsächlich, Hasenhüttl und Leipzig sind wirklich richtig gefestigt in diesem Jahr. Zumindest ist das mein Eindruck. Ich lasse mich vielleicht auch gerne eines Besseren belehren, aber ich tue mich schwer mit Leverkusen, bin ich ganz ehrlich. Chris, wie siehst du das?
Ich wollte gerade sagen, das Argument, jetzt müssen sie mal verlieren, darauf bin ich auch reingefallen, als ich bei Bayern gegen Hoffenheim auf Bayern getippt habe und irgendwie doch dachte, ja, die Hoffenheimer können eigentlich schon was holen. Also das Argument ist manchmal, ja, das ist da schwer. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Leipzig ist wirklich gefestigt, ist kompakt und scheint jetzt nicht eine Mannschaft zu sein, die da sich leicht beirren lässt. Leverkusen, lass die mal irgendwie am Anfang kurz in Rückstand geraten, dann ist Leverkusen wieder nervös und unsicher. Aber ich sehe das schon so, wie Marius, ich glaube, diesmal ist es wirklich so weit, dass Leipzig mal verliert. Ich glaube,
Man darf auch nicht vergessen, dass ja Leverkusen auch von einem Trainer trainiert wird, der einen gewissen Red Bull-Stil verinnerlicht hat. Heißt, treffen zwei ähnliche Systeme aufeinander und die individuelle Qualität sehe ich dann doch bei Leverkusen höher. Ja, und ich denke deswegen, dass es auch diesmal lang wird. Ich bin mir sicher, dass Leipzig am Freitag seine erste Niederlage in der Fußball-Bundesliga einstecken wird. Also deswegen tippe ich auch auf 1.
Darüber könnten wir jetzt, glaube ich, einen ganz eigenen Podcast machen über das Spiel. Gehen wir rein nach England kurz. Manchester United gegen Arsenal London. Was ein Spiel. Mein Gott, Chris, ich überlasse dir komplett jetzt mal hier das Ruder.
Ja, eines von vielen Topspielen am Wochenende. Da haben wir schon den Tweet rausgehauen. Da jagt ja ein Topspiel das andere. Arsenal in guter Form. Seit 10 Spielen ohne Niederlage. Man United etwas, da fehlt noch die Konstanz unter Mourinho. Aber das große Problem für die Gunners ist, seit 2006 hat man in der Liga nicht gegen Manchester United gewonnen. Das Old Trafford ist so ein bisschen nicht die glücklichste Wirkungsstätte der Gunners, seitdem man da 2002 den Titel gewinnen konnte. Man United, nachdem man jetzt nur ein Spiel aus dem einen Sieg in 7 Spielen einfahren konnte, hat man jetzt gegen Swansea mal wieder einen wichtigen Dreier geholt. Arsenal, mal gespannt, ob da Alexis Sanchez spielen wird. Der war ja verletzt, wurde dann von Chile doch eingesetzt, beziehungsweise hat sich für fit erklärt. Er ist ja ziemlich, immer von seiner Fitness überzeugt, will immer spielen. Mal gespannt, ob es für den Kader reicht am Samstag. Dazu kommt noch, dass Bellerin und Santi Cazorla fehlen. Aber auch Manchester United hat ein paar Ausfälle. Ibrahimovic ist gesperrt. Könnte recht wichtig sein, da Manchester United immer noch mit sehr vielen hohen Bällen operiert. Also da nicht diese zentrale Anspielstation vorne zu haben, ist natürlich eine Schwächung. Und dazu ist auch die Abwehr extrem geschwächt. Kein Smalling, kein Bailly. Und ich glaube, der Einsatz von Luke Shaw und Valencia ist ebenfalls fraglich. Zum Spiel insgesamt. Also ich würde sagen, die Form spricht auf jeden Fall für Arsenal. Auch die wackelige Defensive von Man United aufgrund der Ausfälle spricht auch für Arsenal. Ich denke mal, dass sehr viel davon abhängen wird, ob Alexis Sanchez jetzt fit wird. Da Arsenal dieses Jahr extrem gut im Pressing ist und wenn Sanchez mitspielt, der macht das auch ziemlich gern, dann könnte die Abwehrreihe ein paar Probleme haben. Ich denke mal, dass Marius das natürlich wieder ein bisschen anders sehen wird, dass Man United hier eher was holen wird, aber ich glaube, Arsenal könnte, beziehungsweise Wenger könnte endlich mal einen Sieg gegen Mourinho einfahren.
Ich halte mich da jetzt komplett raus. Ihr beiden macht das mal unter euch aus.
Nein, also erstmal der Alexis, der wird spielen. Also da kann man ja schon von ausgehen, dass das lässt er sich nicht nehmen. Aber und darüber hinaus, der letztes Jahr Kalkesteller, der spielt mittlerweile in Frankfurt, Guillermo Varela, hat letztes Jahr in der Rückrunde ein Riesenspiel gemacht, als die A-Jugend von Manchester United Arsenal da 3-2 geschlagen hat. Und der Wenger hat das heute auch schon ganz richtig.
Bitte? Das waren die ersten Tore von Rashford, glaube ich sogar, ne?
Genau, ja. Wenger hat ja heute schon gesagt, nicht Ibra hat uns das letzte Mal abgeschossen, sondern Marcus Rashford, ja. Und wie gesagt, manchmal kommt es mir auch so ein bisschen vor, als bremst da Ibra die Jungen vorne bei United ein wenig aus. Gerade in der Rückrunde haben eigentlich Martial und Rashford hervorragend harmoniert. Martial spielt in dieser Saison eigentlich gar keine Rolle mehr, was eigentlich schade ist.
Ich fand ihn ganz gut.
Ja, Ja, denn, ja, 50, nicht auf dem Niveau von 50 Millionen, aber es war schon, ja, war schon sehr viel Verständnis, was er da letztes Jahr gezeigt hat. Ja, denn, durchaus, aber dennoch, ich kann mir nicht vorstellen, dass United das Spiel am Samstag gewinnen wird. Auf der anderen Seite auch nicht, dass Arsenal gewinnen wird. Deswegen denke ich, es wird ein Spiel, das viel verspricht und dann am Ende eher ein trostloses Remis wird. Also,
ja, ich trenne euch beiden Streithähne mal eben und gehe rüber zum nächsten Spiel. BVB gegen Bayern, haben wir gerade alles drüber gehört. Marius, kurz dein Tipp, das haben wir natürlich jetzt noch nicht.
Ja, ich denke, dass wir da beim Topspiel am Samstagabend auch ein Unentschieden sehen werden. Das schätze ich ähnlich ein wie das Spiel United gegen Arsenal. Man verspricht sich viel. Es war auch letztes Jahr in der Rückrunde so, dann wurde es ein, ja, taktisch hochklassiges 0-0. Ich denke aber, die Defensivreihen sind dieses Jahr bei beiden Teams schwächer, deswegen sehen wir keine 0, sondern 2-2.
Chris, dein Steckenpferd, englische Liga, Tottenham gegen West Ham.
Ja, ein Derby, auch ein Topspiel eigentlich. Tottenham ist weiterhin ungeschlagen, hat auch die beste Defensive der Liga. West Ham auf der anderen Seite ist etwas wackelig in die Saison gestartet, hat jetzt in den letzten Spielen so ein bisschen wieder reingekommen, nachdem man nur einen Sieg in den ersten 7 Spielen hatte. Zu den Mannschaften, bei Tottenham wird wahrscheinlich Alderweireld fehlen, den ich als einer der besten Innenverteidiger der Premier League sehe momentan. Da müssen die Spurs hoffen, dass er noch fit wird. Auf der anderen Seite fehlen auch noch Dele Alli, der hat jetzt zwar trainiert, aber ist auch der Einsatz recht fraglich. Positiv dagegen ist natürlich, dass Harry Kane wieder dabei ist. Wundert mich sowieso, dass Tottenham die ganze Zeit da ohne Harry Kane so munter mitgespielt hat. Und Harry Kane hat jetzt auch zur Länderspielpause frei gehabt, also dürfte der jetzt frisch sein nach seinem Comeback gegen Arsenal. Ich denke, dass Tottenham da auf jeden Fall der Favorit ist. Zudem ist uns jetzt was aufgefallen, dass bei West Ham das System vom Village, dieses 3-4-2-1, was er da geplant hat, beziehungsweise was jetzt auch wieder ein bisschen modern wird, scheint bei Tottenham nicht so wirklich zu funktionieren, denn die Außenverteidiger lassen sich da oft zu sehr fallen, dass es mehr eine Fünferkette wird. Und dann ist das zentrale Mittelfeld oft extrem überfordert. Und dazu kommt noch, dass einer dieser zentralen Mittelfeldspieler, Mark Noble, gesperrt ist. Also ich denke mal, dass der Tottenham im Mittelfeld auf jeden Fall die Hoheit haben wird und auf jeden Fall das Spiel dominieren kann. Daher bin ich mir da recht sicher, dass das für die Hammers sehr schwer wird, auch wenn es ein Derby ist, da was zu holen. Was denkst du, Marius?
Ja, man darf aber nicht vergessen, dass die Spurs über die letzten Wochen, auch wenn sie noch ungeschlagen sind, in der Liga eine kleine Ergebniskrise hatten. Also nach dem überragenden 2-0 gegen City lief danach in den Wochen eigentlich nicht so wirklich runter. Man hat sich dauernd die Punkte mit der anderen Mannschaft teilen müssen und hat dementsprechend auch steht nicht ganz so gut da, wie man eigentlich als Ungeschlagener dastehen könnte. Dazu kommt halt, Derby gibt's ganz blöd, sag ich jetzt mal, immer hat seine eigenen Gesetze.
Juhu, die nächsten 2 Euro.
Ja, also ich glaube nicht, dass West Ham, obwohl es jetzt bei ihnen ein bisschen besser läuft, die eingespielte Spurs-Mannschaft auch tatsächlich gefährden kann. Darüber hinaus drückt eigentlich gerade in der Offensive bei West Ham wenig der Schuhe und die Spurs haben sogar die beste Defensive der Liga. Deswegen können sie auch das London Derby, das kleine London Derby da am Samstag für sich entscheiden, ein Heimsieg Tottenham.
Also Tottenham rennt also vom nächsten North London Derby, North London Derby, Schande über mich, zum nächsten Derby, wir gehen rein in die spanische Liga, Atletico gegen Real.
Ja, auch ein Topspiel. Atletico nach...
Ach echt?
Ja, echt, ja. Atletico nach etwas schwachem Saisonstart, ich erinnere mich, Griezmann hat noch von Abstieg gesprochen, war jetzt wahrscheinlich etwas übertrieben, noch auf der Suche nach Konstanz. Real Madrid ist Spitzenreiter, immer noch ohne Niederlage. Bei Atletico wird man jetzt ganz gebannt auf die Fitness von Griezmann schauen. Der wurde bei Frankreich verletzt ausgewechselt. Aber wie man so liest, sollte er für das Spiel fit werden, was auch enorm wichtig ist, denn er ist sozusagen die Lebensversicherung von Atletico mit 6 Toren und 4 Vorlagen in 10 Spielen. Was ganz interessant bei Atletico ist vor diesem Spiel, man versucht dieses Jahr ein bisschen anders zu spielen als sonst. Man kennt Atletico immer als diese aggressive, defensive Kontermannschaft. Und dieses Jahr versucht man so ein bisschen mehr das Spiel zu lenken, mit Offensivfußball ein bisschen zu dominieren. Daher spielt jetzt Koke auch im zentralen Mittelfeld und sein Mannschaftskamerad Gabi hat jetzt schon angedeutet, dass das vielleicht nicht die beste Idee sein soll, weil Koke so ein wenig seine defensiven Schwächen hat. Bin ich mal gespannt, ob sie jetzt gegen Real Madrid dran festhalten werden. Ich denke, sie könnten es tun, weil Real hat jetzt ein paar Ausfälle, gerade in der Defensive. Casemiro nach seinem Beinbruch ist immer noch nicht dabei, ist ein ganz wichtiger Mann bei Real, was die Balance und das Defensive angeht. Zudem fehlen bekanntlich ja noch Kroos, Pepe und ja jetzt neuerdings auch Morata. Dagegen ist Luka Modric wieder fit. Das ist natürlich sehr wichtig für die Königlichen. Und ja, Sergio Ramos, auch noch einer, der jetzt in letzter Zeit verletzt war. Da wird Real auch hoffen, dass der jetzt wieder fit wird. Also bei Real sind einige Fragezeichen. Vielleicht jetzt der richtige Moment, dass Atletico mal ein schönes Ausrufezeichen in diese Saison setzt und sich mal wieder zurückmeldet und vielleicht mal einen kleinen Lauf startet. Ich denke mal, dass Real diese Woche vielleicht die erste Niederlage hat. Aber weiß nicht, Marius muss ja tippen.
Der tippt auf jeden Fall für einen Sieg
ja,
Atletico.
Ja, Real war jetzt für mich noch in dieser Saison, obwohl sie in der Liga noch ohne Niederlage sind, spielerisch oft nicht überzeugend. Also, Zidane hat ja da auch schon teilweise deswegen in der Kritik gestanden. Die vielen Ausfälle bei den Königlichen, das könnte da sich im Vicente Calderón als zu viel erweisen. Dazu muss man auch wirklich sagen, auch wenn er wahrscheinlich die bisher den Weltfußballertitel nochmal abstammt, ist Ronaldo spielt bei Weitem nicht so eine gute Saison wie in den letzten Jahren. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Atletico am Samstag das Matur-Derby für sich entscheiden wird.
Chris, TSG HSV Hoffenheim mit 10 Spielen ohne Niederlage. Der HSV mit 10 Spielen ohne einen Sieg. Wir haben uns gedacht und haben jedes HSV-Spiel bisher hier in die Tipprunde fast aufgenommen, bis sie denn einmal gewinnen. Ist es an diesem Wochenende soweit?
Das war meine Idee.
Ja, dann ist es denn jetzt mal soweit?
Das muss der Marius entscheiden.
Ja, also auch diese Woche wird es leicht. Ich muss ein bisschen täuschen, Christian ist immer noch nicht so weit. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass der Markus Gisdol möglicherweise auch gar keinen Sieg für den HSV in der Bundesliga holen wird. Man weiß nämlich nicht, ob wenn jetzt der sportliche Talfahrt so weitergeht, ob der Verein dann auch weiter an ihm festhalten wird. Man kann ja schon so ein bisschen hören, dass er nicht mehr so ganz unumstritten ist. Dazu auch meiner Meinung nach diese Sportdirektor-Suche, die dadurch entstehende negative Presse, das wirkt sich auch auf die Mannschaft aus. Das ist teilweise fürchterlich, wie sich dieser Großverein dort nur blamiert. Also man hat jetzt, glaube ich, mittlerweile außer Lotto Kinkan jeden gefragt, damit der irgendwie in Frage kommt. Das ist leider einfach nur peinlich für den HSV. Ob man dagegen eine positive Überraschung der Saison nur umgeschlagen, auch neben Bayern und Leipzig das einzige Team. Das hätte man vor der Saison sicher so auch nicht erwartet. Dazu, auch so typisch für eine HSV, dass jetzt Karin Demirbay da zurückkommt, in absoluter Topform für Hoffenheim, muss sich gerade entscheiden, ob er für die Türkei spielt oder sich die Tür für den DFB vielleicht noch offen hält. Er hat auch einen Spieler, der beim HSV ausgeliehen wurde, zweimal nach Kaiserslautern nach Düsseldorf. Und eine sportliche Rolle gespielt hat. Und in Hoffenheim sieht man mal, was das für ein genialer Kicker ist. Also nein, der HSV gewinnt auch am Wochenende nicht. Die TSG bleibt ungeschlagen und gewinnt das Heimspiel.
Also da halte ich aber ganz stark gegen mit meinem Sachverstand. nein, natürlich. Also ich sage aber trotzdem nochmal in dieser Sache, dass Markus Gisdol da eigentlich am wenigsten für kann. Ja, also er kommt in eine Situation rein, die er so nicht kennt, die er auch vielleicht nicht gewachsen ist. Also wir sehen, dass er versucht es sehr stark mit vielen Kurswechseln und sehr vielen Maßnahmen. Also ich habe heute auch was Schönes gelesen. Hat jetzt fast jede Oktave ausprobiert oder jeden Fingersatz am Klavier, aber hat dann fast die ganze Tastatur mittlerweile schon ausgespielt und nichts funktioniert. Das finde ich, das beschreibt es ganz schön. Das war im Kicker zu lesen von Sebastian Wolf. Aber er kann am wenigsten dafür, mal sehen, vielleicht schafft das jetzt gegen seine alte Liebe, TSG. Es wäre ihm zu wünschen, es wäre auch dem HSV zu wünschen. AC Mailand gegen Inter Mailand. Also man kommt vor lauter Staunen wirklich gar nicht mehr heraus. Das nächste Topspiel, Marius, wer gewinnt denn das Derby? Also jeder hat ja auf jeden Fall erstmal schon mal ein Heimspiel.
Ja, also wir wünschen ja das Mailänder Derby der vergangenen Tage, wo auch unser Gast Christian Ziegel mal mitgewirkt hat, sondern in den letzten Jahren ist beiden Mailänder Vereinen so ein bisschen der Glanz abgekommen. Der AC scheint jetzt unter in dieser Saison wieder auf einem ganz guten Weg zu sein. Momentan liegt man auf dem dritten Platz, hat auch schon Juve geschlagen. Eigene Talente wie Donnarumma, Romagnoli oder Locatelli sind Leistungsträger in der Mannschaft, also sehr junge Säulen. Offensive haben wir jetzt auch ganz gut und Carlos Bacca, der Top-Träger von dem Rossoneri ist. Inter hat jetzt sein erstes Spiel mit dem neuen Coach Pioli, der vorher Lazio-Trainer war. Und liegt derzeit, Inter liegt momentan nur auf dem 9. Platz, auch nur durch den Sieg, den man mit dem Interimstrainer feiern konnte. Der Trainer Ronald Koeman, der ja im Sommer kam, wurde bereits entlassen. Allerdings, wie gesagt, so ein Trainerwechsel kann oftmals so einen positiven Effekt haben, wie man weiß. Also dem ja noch dieser kluge Spruch, dass der wird seine eigenen Gewürze. Ja, es wird sicherlich ein spannendes Spiel, ein enges Spiel, aber ich denke dann doch, dass das Momentum dann doch eher auf der Seite von Rot-Schwarz liegt, anstatt auf der Seite von Blau-Schwarz.
Wir sind am Ende unserer Spiele, aber Chris, wir sind noch nicht am Ende unseres Podcasts. Wir haben nämlich was zu verkünden, und zwar einen Gewinner.
Genau, wie ihr ja alle fleißig mitgetippt habt in letzter Zeit bei unserem 90 Plus von R Community-Tipp-Spiel. Jetzt haben wir endlich den Sieger. Aus den ganzen Retweets haben wir da einfach mal einen ausgefischt, so per Zufallsprinzip, und gewonnen hat der Robert bei Twitter unter @BayernAllee zu finden. Herzlichen Glückwunsch, du darfst dir jetzt ein individuelles und maßangefertigtes, legendäres 90 Plus Legenden-Shirt aussuchen. Viel Spaß damit.
So, dann haben wir das auch hinter uns. Und natürlich geht's jetzt weiter mit dem Tippspiel. Einen schönen Preis haben wir natürlich auch schon im Petto. Den werden wir noch nicht verkünden. Also weiter fleißig tippen und natürlich auch Bewertungen dalassen hier über den Podcast 90 Plus On Air auf iTunes oder auch irgendwie per Message. Keine Ahnung, irgendwie schreibt uns, wie es euch gefallen hat, und auch die Folge natürlich mit Christian Ziege. Also wir sind am Ende. Bis zur nächsten Woche. Spannendes Fußballwochenende. Schönes Spiel Bayern gegen Dortmund und auch sonst viel Glück bei allen Partien des Herzensvereins. Und wir sagen, haut rein, bis zur nächsten Woche.